Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen. Gleich im Programm ein Beispiel, wie kurvig es zugehen kann in der Corona-Impfstoffproduktion. Im Chemiepark Höchst bei Frankfurt sollte ein Impfstoff abgefüllt werden, der sich dann aber als Flop erwies. Wie es dann gelang, die Anlage umzurüsten, schnell umzurüsten für den Impfstoff, der dann wirklich ans Ziel kam, dazu gleich mehr. Wobei eine Warnung gibt es vorab.
Fragen Sie mal, wie lange Volkswagen braucht, bis die neue Generation Golf auf so einer Anlage stabil läuft. Also am Anfang wird es da sicherlich an der einen oder anderen Stelle haken.
Matthias Braun beim Pharmahersteller Sanofi Aventis zuständig für die Herstellung am Frankfurter Standort, wo nun der Impfstoff von BioNTech Pfizer abgefüllt werden soll, nach dem Flop des eigenen Impfstoffprojekts. Ein Beispiel von vielen für Erwartungen an das Impfprogramm, die immer wieder korrigiert werden müssen. So war es ja auch beim Impfstoff von AstraZeneca, der entgegen den Erwartungen in Deutschland nicht an ältere Menschen gehen soll. Was zu einer Änderung der Impfverordnung geführt hat, die heute in Kraft tritt. Was sonst diskutiert wird, beschlossen wurde, bevor Bund und Länder am Mittwoch erneut über Corona-Maßnahmen beraten. Volker Finthammer dazu.
Der 15. Februar ist nahe, doch die Vorbereitungen der Bundesregierung reichen bereits weit darüber hinaus. So arbeitet Gesundheitsminister Jens Spahn bereits an einer neuen Verlängerung der epidemischen Lage, also der gesetzlichen Grundvoraussetzung für all die Maßnahmen und Verordnungen, die derzeit gelten. Zuletzt hatte der Deutsche Bundestag der Verlängerung bis Ende März zugestimmt.
Diese Pandemie ist offenkundig Ende März noch nicht vorbei. Und deswegen haben wir auch auf Wunsch der Koalitionsfraktionen einen Gesetzentwurf in der Bundesregierung erarbeitet. Der ist heute in der finalen Feinabstimmung. Und dann gehe ich davon aus, dass wir ihn in den nächsten Tagen dann auch im Deutschen Bundestag werden beraten können.
Auf dieser gesetzlichen Grundlage basiert auch die heute in Kraft getretene neue Impfverordnung, die nach der eingeschränkten Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca angepasst werden musste. Da dieser Impfstoff nur für 18- bis 64-Jährige zugelassen wurde, sollen Spahn zufolge mit dem Impfstoff nun vor allem Pflegekräfte und Mitarbeiter im Gesundheitssystem geimpft werden.
Mit diesem neuen Impfstoff von AstraZeneca können wir Ältere und Pflegekräfte schneller schützen.
In diesem Zusammenhang kündigte Spahn auch an, dass der Bund für die kommende Grippesaison erneut bis zu 8 Millionen Impfdosen an zusätzlichem Grippeimpfstoff bestellen will, um für einen ausreichenden Vorrat auch im kommenden Winter zu sorgen. Zwar liegen die beim Robert-Koch-Institut gemeldeten Grippefälle derzeit ob der Kontaktbeschränkungen auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau und außerdem sind noch über 1 Million Impfdosen des aktuellen Impfstoffs übrig. Aber als Vorsichtsmaßnahme komme man an dieser Entscheidung nicht vorbei.
Weil jetzt in diesen Wochen tatsächlich die Hersteller auch ihre Produktion planen. Es muss jetzt spätestens bis zum Frühjahr entschieden werden, wie viel Grippeimpfstoff bestellt werden soll. Und deswegen haben wir das heute entschieden.
Die Pflegekräfte in den Krankenhäusern sollen in diesem Jahr ob der hohen Belastungen erneut einen Bonus von bis zu 1.500 € erhalten, um den Dauereinsatz zu würdigen. 450 Millionen Euro will der Bund dafür zur Verfügung stellen, doppelt so viel wie im vergangenen Frühjahr.
Diese Mittel werden an die Krankenhäuser verteilt, die Covid-19-Patienten in einer Mindestzahl behandelt haben und können die Prämie dann eben diese Summe verteilen auf die besonders belasteten Beschäftigten. Pro Person sind weiterhin bis zu 1.500 € steuerfrei möglich, wenn sie ausgezahlt werden bis zur Jahresmitte.
Kliniken mit mehr als 500 Betten bekommen den Zuschuss, wenn sie mehr als 50 Covid-Fälle behandelt haben. Kleinere Häuser bekommen bereits ab 20 Covid-Fälle die Zulage. Die Bonuszahlungen beschränken sich diesmal aber nur auf die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Für die Altenpflege, wo der Bund im vergangenen Jahr auch eingesprungen war, gibt es keine neuen Pläne. Auch die Gesundheitsämter erhalten eine weitere finanzielle Unterstützung zusätzlich zu den im vergangenen Jahr beschlossenen 4 Milliarden € für den personellen und technologischen Ausbau. Dafür sollen mindestens 500 weitere sogenannte Containment Scouts zur Infektionsnachverfolgung eingestellt werden und bei Bedarf könnten das noch deutlich mehr werden. Vor diesem Hintergrund und dem bangen Blick auf die neuen Mutationen machte Spahn zudem wenig Hoffnung, dass am kommenden Mittwoch tatsächlich erste Schritte für mögliche Öffnungen beschlossen werden könnten.
Aus heutiger Sicht ist es sicherlich noch nicht so, dass alles ab dem 15. Februar wieder so sein kann, wie es im Oktober war, so schwer uns allen das fällt.
Auch wenn in einigen Bundesländern bereits erste Pläne für mögliche Öffnungsszenarien vorliegen, nehmen die Warnungen wieder zu. Es sei für Lockerungen noch zu früh, sagte etwa die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Wichtig sei jedoch ein bundeseinheitlicher Stufenplan, um den Menschen wieder eine Perspektive zu geben. Denn so ein Plan könnte dabei helfen, die Entbehrungen besser auszuhalten.
Volker Findhammer war das. Die Produktionsanlage des französischen Pharmakonzerns Sanofi Aventis, Info am Rande, das ist der Konzern, in dem Höchst einstmals aufgegangen ist. Diese Produktionsanlage war schon darauf vorbereitet, den Covid-19-Impfstoff des Pariser Forschungsinstituts Pasteur abzufüllen. Doch der Impfstoff kam nie, er erwies sich als Flop, die Forschungsarbeiten wurden eingestellt. Nun wird die Anlage mit einem einstelligen Millionenbetrag für die Abfüllung des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer umgerüstet. Spätestens ab dem Sommer sollen dann von Frankfurt am Main aus viele Millionen Impfdosen für die EU verschickt werden. Ludger Fittkau berichtet.
Rund 2 Monate wird es von heute an mindestens noch dauern, bis der französische Pharmakonzern Sanofi an seinem Produktionsstandort in Frankfurt-Höchst den Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer abfüllen kann. Dann werden etwa 600 Flaschen pro Minute mit dem sehnsüchtig erwarteten Impfstoff so verarbeitet werden können, dass sie zügig in die europäischen Impfzentren gelangen werden. Mehr als 125 Millionen Impfdosen sollen dann letztlich zunächst bis zum Jahresende aus Frankfurt am Main kommen. Der 2-monatige Vorlauf sei nicht wirklich lang, sagt Matthias Braun. Er ist in der Geschäftsführung von Sanofi Aventis Deutschland für die pharmazeutische Produktion und Fertigung zuständig.
Also es gibt 2 Dinge. Das erste ist eine technische Konfiguration. Das heißt, dass wir unsere Anlage anpassen müssen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir waren vorbereitet auf das Pasteur-Vakzin abzufüllen. Pasteur hatte sich mit seinem Netzwerk in Sanofi auf ein Format von 10 Milliliter geeinigt. Pfizer-BioNTech hat ein Format von 2 Milliliter. Das sind völlig unterschiedliche Größen. Und alles, was diese Flaschen berührt, sie weiter bewegt, in der Abfüllung bewegt, muss angepasst werden. Dort gibt es Drehteller, es gibt Greifer und so weiter. Das ist ein ganzes Paket. Man bezeichnet das als Formatteile. Und diese Formatteile sind spezifisch auf das Flaschenformat. Die müssen wir jetzt anfertigen lassen.
Das werden die Sanofi-Lieferanten auch sehr schnell tun, versichert Konzernmanager Matthias Braun. Doch dann müsse die Abfüllanlage für den BioNTech-Impfstoff noch getestet werden und schließlich stehen noch behördliche Genehmigungen für den Regelbetrieb aus.
Hohes Maß von Koordination und dann, wie gesagt, ein neues Produkt. Fragen Sie mal, wie lange Volkswagen braucht, bis die neue Generation Golf auf so einer Anlage stabil läuft. Also am Anfang wird es da sicherlich an der einen oder anderen Stelle haken. Das muss man voraussehen. Deshalb ist so ein Ramp-up nicht Stecker rein, alle Knöpfe aufziehen, sondern, ich sag mal, ein behutsames Herantasten. Wenn Prozesse stabil laufen, das gibt es auch, dann geht sowas relativ flott. Wir haben keinerlei Erfahrung mit dem Prozess und wir waren dann, ich glaube mal, so in unserer Abschätzung der Zeitlinien, dass wir nicht in die gleiche Falle laufen oder BioNTech in die gleiche Falle schicken, in der sie eben mit den jetzigen Liefersituationen aufgekommen sind.
Spätestens ab dem Sommer werden dann aber 80 bis 100 Sanofi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Chemiepark Frankfurt-Höchst den Corona-Impfstoff liefern können. Die Verträge der kooperierenden Firmen laufen zunächst bis zum Jahresende. Sanofi-Manager Matthias Braun ist auch generell wichtig, die öffentliche Kritik an den Zeitspannen zurückzuweisen, die für die Bereitstellung der Covid-19-Impfstoffe benötigt werden.
Das Mehrbestellen und das Früherbestellen hat eigentlich keinen wirklichen Impact gehabt. Wenn man keinen Impfstoff hat, dann kann man ihn nicht abfüllen. Und das, was Sie jetzt sehen, ist heute noch getrieben dadurch, dass Impfstoffverfügbarkeit in der Tat das Mangelprodukt ist. Und dass die Unternehmen, die da aktiv sind, eigentlich relativ clever ihre Netzwerke aufgebaut haben. Das heißt also, hätte man irgendetwas besser machen können? Die Antwort kann man immer geben mit Ja. Aber bezogen auf das, was wir als Rollout sehen, würde ich sagen, sind wir schon nicht schlecht unterwegs.
Dennoch stelle sich die Frage, welche Lehren die EU aus dem Ringen um die Corona-Impfstoffe für die Zukunft ziehen könne, so Matthias Braun, etwa um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden. Doch mit Zwang, betont der Sanofi-Manager, werde es nicht besser und schneller laufen. Die Branche hätte unter dem Strich bisher ihre Kräfte gut gebündelt. Nicht nur im Rhein-Main-Gebiet mit den Kooperationen zwischen dem Start-up BioNTech und den Pharma-Riesen Novartis oder Sanofi an den alten Chemiestandorten Marburg oder Frankfurt-Höchst.
Der Bericht von Ludger Fittkau. Und Wechsel raus aus dem Corona-Themenfeld. Wenn Deutschland im Jahr 2050 tatsächlich komplett auf den Ausstoß von CO2 verzichten will, dann reicht es nicht, wenn nur Verkehr und Industrie sich umstellen. Wichtig sind auch die Gebäude. Um da weiterzukommen, sind Immobilienbesitzer in Hamburg nun aufgefordert, ihre Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Heute stellte die Hamburger Behörde für Umwelt und Energie die Pläne im Detail vor, ein Vorläufer womöglich für andere Städte. Axel Schröder dazu.
Weite Flächen für den Aufbau von Windparks sind gerade in dicht besiedelten Gebieten Mangelware. Und deshalb setzt Hamburg auf den flächendeckenden Einsatz von Photovoltaik auf den Dächern der Hansestadt, so der Senator für Umwelt und Energie, der Grüne Jens Kerstan.
Wir haben eben festgestellt, dass trotz einer hohen politischen Aufmerksamkeit aller Appelle, aller Bekenntnisse zum Klimaschutz und auch aller Förderprogramme bisher nicht dazu geführt haben, dass eben Dachflächen im großen Maßstab in Hamburg für solare Energie genutzt werden. Und deshalb sind wir dort den Weg gegangen, dort eine Pflicht zu etablieren.
Die sogenannte Photovoltaikpflicht gilt für alle Neubauten mit Baubeginn nach dem 1. Januar 2023 und für Bestandsgebäude ab Jahresbeginn 2025. Und zwar nur dann, wenn das Dach komplett erneuert wird. Ausnahmen werden gemacht, wenn die Lage des Hauses, der Denkmalschutz, die Dachschräge oder seine Tragfähigkeit gegen den Einsatz von Solarzellen sprechen. Eingespart werden soll auch fossile Heizenergie. Öl- und auch Gasheizungen werden als Auslaufmodelle betrachtet. Wer seinen Heizkessel nach dem 1. Juli 2021 auswechselt, muss sicherstellen, dass die neue Anlage mindestens 15% Energie aus erneuerbaren Quellen für Warmwasser und Heizung nutzt. Auch hier gibt es Ausnahmen, erklärt der Berater der Behörde, Veit Bürger vom Öko-Institut.
Es gibt ja einige Gebäude, da geht es nicht mit erneuerbaren Wärmeenergien. Es gibt auch einige Eigentümerinnen und Eigentümer, die wollen das schlichtweg nicht. Da gibt es eine Reihe von sogenannten Ersatzmaßnahmen, beispielsweise Anschluss an ein Wärmenetz, beispielsweise man kann sein Gebäude besser dämmen als gesetzlich vorgeschrieben.
Auch der Einsatz von Sonnenkollektoren für die Warmwasserversorgung oder der Einbau einer Wärmepumpe sind möglich. Nach Angaben der Hamburger Umweltbehörde würden sich diese Modernisierungsmaßnahmen, je nach Umfang, nach 5 bis 20 Jahren wieder amortisieren. 400.000 Tonnen CO2 könnten so jedes Jahr eingespart werden, sagt Anselm Sprandl, der Amtsleiter für Energie und Klima in der Umweltbehörde. Die Photovoltaikleistung der Hamburger Dächer könne bis 2050 über 200 Megawatt Strom ansteigen. Zum Vergleich, ein einziges konventionelles Kraftwerk liefert die fünffache Strommenge. Wenig begeistert von der neuen Rechtsverordnung des Senats ist die Hamburger Immobilienbranche. Andreas Breitner vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen.
Man hat höhere Wartungsintervalle, man hat schlichtweg höhere Kosten. Und höhere Kosten bedeuten bei unseren Vermietern mit Werten, die wir vertreten, die haben nämlich die niedrigen Mieten, dass sie das unmittelbar umlegen müssen auf die Miete, weil sie gar keinen Spielraum haben.
Genau das sieht Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan anders. Denn so hoch seien die Zusatzkosten für eine besonders energieeffiziente Gebäudemodernisierung gar nicht. Und noch in einem anderen Punkt gibt es Streit. Die Hamburger Umweltbehörde geht davon aus, dass die neue Verordnung aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden ist. Andreas Breitner sieht dagegen gute Chancen für klagefreudige Immobilienbesitzer. Seiner Ansicht nach sind die Bestimmungen nichtig, weil sie schärfer ausfallen als die des im letzten Jahr verabschiedeten Gebäudeenergiegesetzes der Bundesregierung.
Axel Schröder war das. Noch ist er nicht zu haben, aber die Europäische Zentralbank ist fest entschlossen, einen digitalen Euro einzuführen. Der soll dann parallel zum Bargeld ausgegeben werden. Welche Idee steckt dahinter? Viktor Goitka berichtet und fängt an mit anderen, die die Idee schon vorher hatten.
Mark Zuckerberg schreitet auf die Bühne einer Entwicklerkonferenz. Der Facebook-Chef hat eine Botschaft mitgebracht.
I believe that it should be as easy to send money to someone as it is to send a photo.
Geld zu versenden, sagt Zuckerberg, das sollte so einfach sein, wie auf dem Handy ein Foto zu verschicken. Dazu will er eine digitale Facebook-Währung schaffen, gekoppelt an Dollar, Pfund oder Euro. Das macht die europäischen Zentralbanker hellhörig. Sie denken jetzt verstärkt über einen Digital-Euro nach, sagt Carsten Brzeski, Notenbank-Experte der ING Bank.
Die Motivation der EZB geht natürlich dahin zurück, dass wir in den letzten Jahren noch viele Kryptowährungen gesehen haben, dass wir Facebook gesehen hatten, die mit einer eigenen Währung jetzt kommen wollen.
Die europäischen Notenbanker wollen die virtuelle Währungswelt nicht den Konzernen überlassen oder kaum regulierten Kryptowährungen. Auf einem Notenbankseminar wird das überraschend deutlich.
Nächster Halt: Europäische Zentralbank.
Während die Experten im Hintergrund noch abwägen, bedenken und überlegen, prescht EZB-Chefin Christine Lagarde plötzlich vor.
If it is cheaper, faster, more secure, then we should explore it.
Wenn der Digital-Euro Zahlungen günstiger, schneller und sicherer mache, sagt Lagarde, dann solle man sich das anschauen. Aber wozu braucht's einen offiziellen E-Euro, wenn wir heute schon günstig, schnell und sicher online überweisen und im Laden mit Karte zahlen können? Die Erklärung dafür findet sich in Schweden auf dem Wochenmarkt in Stockholm. Bargeld ist dort schon völlig out. Auf dem Wochenmarkt und anderswo geht ohne EC-Karte oder Smartphone fast nichts mehr.
Ich habe nie Bargeld dabei. Dann kann es mir auch niemand stehlen. Außerdem ist es ja auch praktisch für die Läden, nicht mehr mit Bargeld zu arbeiten.
Was in Schweden passiert, ist für die europäischen Zentralbanker eine Horrorvision. Denn auch hierzulande könnten die Menschen irgendwann keine Lust mehr haben auf Bargeld. Dann hätten sie ihr Geld nur auf der Bank und die kann im Zweifel pleite gehen. Die Menschen könnten im Extremfall also Geld verlieren. Das ließe sich mit einem Digital-Euro vermeiden, denn den hätten die Menschen bei der Zentralbank sicher, sagt Währungsexperte Sören Hettler von der DZ-Bank.
Eine Variante, die recht einfach ist, ist, dass man ein Zentralbankkonto hat, also ein Konto, das wirklich von der Zentralbank verwaltet wird. Die andere Möglichkeit ist, dass man es über eine Geldkarte macht oder auch eine Wallet auf dem Handy.
Also eine Art digitale Brieftasche auf dem Smartphone. Wie das technisch genau laufen würde, ist noch unklar. Klar ist nur, Verbraucher sollen mit dem Digital-Euro wie mit ihrem normalen Bankkonto online oder im Laden zahlen können. Doch im Vergleich zum Euro in Scheinen oder Münzen könnte der Digital-Euro einen Pferdefuß haben, sagt Carsten Brzeski von der ING Bank.
Wenn die EZB denkt, ich muss die Wirtschaft wieder ankurbeln, damit Inflation kommt, könnte ich natürlich auch anfangen, zum Beispiel negative Zinsen zu berechnen.
Noch aber ist es nicht so weit. Bis der Digital-Euro kommt, dürfte noch viel Wasser den Main am Ufer des EZB-Towers herunterfließen.
Viktor Goitka war das. Wie die Kryptowährungen vielleicht einmal das Bargeld ersetzen, so soll das Elektroauto das Potenzial haben, den Verbrenner zu verdrängen. Und noch einen Schritt weiter soll dann das autonome Fahren irgendwann den Menschen am Steuer überflüssig machen. Dafür steht die Idee vom Apple-Auto. Und die Idee schien insoweit Konturen zu bekommen, als Hyundai, der koreanische Autobauer, als Partner für Apple gehandelt wurde. Daraus wird aber nichts. Sandra Pfister.
Hyundai und die Hyundai-Tochterfirma Kia haben der Börse in Seoul mitgeteilt, dass sie nicht mit Apple in Gesprächen seien. Die beiden südkoreanischen Autobauer präzisierten, sie hätten mit mehreren Firmen darüber gesprochen, ob man zusammen selbstfahrende E-Autos entwickeln könne, aber da sei noch nichts entschieden. Noch im Januar hatte Hyundai Gerüchte darüber, man rede mit Apple über ein gemeinsames E-Auto, nicht dementiert. Danach schossen Gerüchte ins Kraut, dass Kia den Apple Car in einer Fabrik im Bundesstaat Georgia in den USA produzieren wolle. Diese Verbindung, Apple als großer Tech-Konzern und Hyundai als Autobauer, die hätte das Zeug gehabt, die komplette Autobranche aufzumischen. Apple verhandelt offenbar seit 5 Jahren mit verschiedenen Autoherstellern. Aber Branchenkennern zufolge scheiterte eine Zusammenarbeit bislang oft an einem Ungleichgewicht in den Gewinnaussichten. Die Autoproduktion selbst bietet den Herstellern tendenziell eher niedrige Gewinnmargen, während Apple mit Dienstleistungen, Software und Updates gute Gewinne machen könnte. Apple jedenfalls wollte das Zurückrudern von Hyundai jetzt nicht kommentieren. Analysten glauben auch, dass der Konzern, der auf Verschwiegenheit sehr viel Wert legt und auch Zulieferer dazu verpflichtet, vom Vorpreschen der Südkoreaner nicht begeistert war. Das bedeutet aber nicht, dass Apple kein Auto mehr bauen will. Darauf deutet hin, dass Apple erst vor wenigen Wochen einen Automanager von Porsche abgeworben hat.
Sandra Pfister war das. In den vergangenen Wochen war viel die Rede davon, wie Engpässe bei Produkten aus der Halbleiterbranche den Autobauern zu schaffen machen. Ein Unternehmen aus Deutschland soll nun nach Japan verkauft werden. Ein Vorgang, der vor diesen Engpässen vielleicht nicht so stark beachtet worden wäre. Mischa Erhard zur Kaufofferte für Dialog Semiconductor.
Auf 4,9 Milliarden Euro beläuft sich das Angebot des japanischen Konzerns Renesas Electronics. Aktionäre von Dialog Semiconductor bekommen für ihre Unternehmenspapiere 67,50 Euro. Das entspricht einem satten Aufschlag von rund 20% auf den Schlusskurs der Papiere vom vergangenen Freitag. Während Renesas sich bislang vor allem auf den Bereich der Autoindustrie konzentriert, ist Dialog Spezialist für die Steuerung der Energie von Smartphones und anderen Endgeräten für Konsumenten.
Jede Komponente in einem Smartphone braucht manchmal eine Menge Energie, manchmal gar keine, manchmal weniger. Und das zu optimieren und zu steuern, ermöglichen eben die Chips von Dialog und erhöhen damit, wenn man so will, die Laufzeit eines Akkus.
Sagt Branchenanalyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research.
Zusätzlich liefern sie aber auch Systeme, die insbesondere bei den neuen kabellosen Kopfhörern wie AirPods wahnsinnig interessant sind, denn die sind nun mal sehr, sehr klein und dass hier alle Komponenten sehr energieeffizient sind, ist so die Kernkompetenz, die Dialog solchen Herstellern bietet.
Größter Kunde von Dialog Semiconductor ist nach wie vor der Technologieriese Apple. Doch auch Konkurrenten wie Samsung gehören zu den Kunden des Unternehmens aus Kirchheim unter Teck, dessen offizieller Hauptsitz aber in Großbritannien liegt. In kleinerem Umfang entwickeln die Ingenieure von Dialog auch Chips für die Autoindustrie. Hier hofft Renesas offenbar darauf, vom Know-how der deutschen Chip-Entwickler zu profitieren. In Zukunft wird vor allem in Elektroautos die Steuerung der Energie eine wichtige Rolle spielen. Auch die Steuerung des digitalen Infotainments im Auto wird absehbar immer wichtiger. Die Übernahme könnte mit kritischen Blicken aus Berlin zumindest begleitet werden. So sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei Vorlage seiner Industriestrategie bis 2030, dass die Digitalisierung mit Anwendungen wie etwa dem autonomen Fahren zu den Technologien gehören, an denen die Arbeitsplätze der Zukunft hängen.
Wer diese Technologien verpennt, der wird eines Tages die verlängerte Werkbank von anderen sein.
In diesem Fall allerdings dürften keine Arbeitsplätze im großen Stil wegfallen, meint Robert-Jan van der Horst. Denn Dialog beschäftigt im Wesentlichen spezialisierte Ingenieure, die mit ihrem Know-how Chips entwerfen und entwickeln. In Serie produziert werden sie dann durch einen Auftragsfertiger in Taiwan.
Wenn Sie natürlich jetzt als Japaner einen Haufen Ingenieure kaufen, haben Sie in der Regel ein Interesse daran, die auch zu behalten.
Der Übernahme von Dialog durch Renesas müssen die Kartellbehörden noch zustimmen.
Mischa Erhard über die Kaufofferte für Dialog Semiconductor. Die Frage an den Börsenberichterstatter, an Konrad Busen. Was sagt die Börse dazu?
Die sagt super. Der Aktienkurs von Dialog ist heute um rund 16% angestiegen.
Und was den Tag als Ganzes angeht, den können Börsianer im Kalender als neuen Rekordtag für den DAX eintragen mit Dankesbotschaft an Joe Biden und an Janet Yellen.
Der US-Präsident und seine Finanzministerin werben massiv für das große Konjunkturprogramm von 1,9 Billionen US-Dollar. Das weckt Hoffnung, dass das Konjunkturprogramm auch irgendwie kommt. Der deutsche Aktienindex stieg heute Morgen kurz auf ein Rekordhoch von 14.169 Punkten. Jetzt, kurz vor dem Ende des Computerhandels hier in Frankfurt, steht der Index bei 14.086 Punkten. Das ist immer noch 0,2% höher als am Freitagabend.
Welche Werte im DAX waren besonders bewegt?
Infineon, Deutsche Bank, Covestro liegen im DAX vorne. Hightech-Unternehmen bzw. Unternehmen, die von einer Konjunkturerholung besonders profitieren würden. RWE ist größter Verlierer mit 3% Kursminus, aber die Geschichte dahinter ist eigentlich positiv. RWE hat bei einer Auktion von neuen Windpark-Lizenzen vor der britischen Küste gepunktet. Eine Investition mit Zukunft, die aber erst einmal Geld kostet.
Nebenwerte, Kurse in ganz anderer Richtung. Die Aktien der Leasingfirma Grenke sind massiv abgestürzt. Da soll es Compliance-Probleme geben, neudeutsch für Unregelmäßigkeiten. Ein Vorstandsmitglied ging. Was ist das für ein Vorgang?
Ja, Grenke ist ja letztes Jahr schon mal in schlechte Schlagzeilen geraten, wegen angeblich nicht sauber geführter Bilanzen. Das galt eigentlich als überwunden, dass die es hinter sich gebracht haben. Aber jetzt, dass dieser Vorstand, Marc Kindermann, gehen muss, wegen nicht näher beschriebener Compliance-Probleme, das bringt die Gerüchte vom letzten Jahr wieder hoch und lässt heute die Aktie um 30% abstürzen.
Anderer Nebenwert noch, der auffällig war?
Ja, eine Aktie auch im Tech-DAX sowie Dialog, und die hat noch stärker zugelegt. 220% bei Biofrontera läuft läuft die Kapitalerhöhung und da springen die Anleger auf.
Euro Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
Der Euro bei 1,2025 $, bei den deutschen Staatsanleihen die Umlaufrendite unverändert bei -0,49% und Gold, die fallen uns im Moment $1,837,59. Das sind $34,64 mehr als am Freitag um diese Tageszeit.
Und das war Konrad Busen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.